Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Auch diese Woche kümmern wir uns wieder um ganz spannende, aktuelle und kontroverse Fragen zu den Themen Recht, Rechtsstaat, Verfassung und natürlich mit unserem speziellen Blickwinkel auf Datenschutz und Informationsfreiheit. Letztes Mal hatten wir die Informationsfreiheit in besonderer Weise am Wickel. Diesmal ist es im Wesentlichen wieder Datenschutz. Wer sind wir? Mein Name ist Stefan Brink, ehemaliger Landesbeauftragter Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Jetzt leite ich ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und mir gegenüber Professor Nico Herting, Rechtsanwalt, Herausgeber der PING. Und heute besonders gespannt, weil es um gute Themen geht, lieber Nico. Grüß dich.
Hallo Stefan, grüße dich.
Als erstes wollten wir uns mal kurz in unserer Abteilung Querbeet, kurz beleuchtet, anschauen. Du hast einen Beitrag geschrieben, eine Stellungnahme geschrieben zum Thema digitaler Euro. Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag gemacht für ein digitales gesetzliches Zahlungsmittel. Alles wird digital, jetzt offensichtlich auch die Währung. Und da hast du für den DAV eine Position bezogen. Erzähl mal, worum es da geht und was die speziellen auch datenschutzrechtlichen Positionen dazu sind.
Ja, also jetzt muss ich ganz leicht korrigieren, lieber Stefan, das ist jetzt nicht mein Werk, sondern das ist, daran habe ich mitgewirkt. Wir haben uns im Deutschen Anwaltverein, dort im Informationsrechtsausschuss, befasst mit diesem Regulierungsvorschlag, den es gibt von der Europäischen Kommission zum sogenannten digitalen Euro. Und das ist ein Thema für den Informationsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins gewesen, weil es eine ganze Menge Vorschriften zur Datenverarbeitung auch gibt in diesem Vorhaben. Also digitaler Euro, das ist die Vorstellung, dass man quasi auch ein digitales Äquivalent zum Münz- und Scheingeld, Geldscheingeld, doch braucht. Da denkt man wohl, soweit man das den Verlautbarungen der Kommission entnehmen kann, insbesondere auch daran, dass man es kritisch sieht, wenn man dann mal eines Tages digitale Zahlungen nur mit Hilfe von eigentlich fast ausschließlich amerikanischen Dienstleistern, also von Mastercard bis PayPal, leisten kann, und dem möchte man gerne etwas entgegensetzen. Und dann findet sich in den hinteren Bereichen dieses Regulierungsvorschlags finden sich dann Vorschriften, die in, wie ich finde, erstaunlich weitem Umfang dann auch eine Datenverarbeitung zulassen. Also bei sämtlichen Zahlungsdienstleistern, die dann beteiligt sind, soll dann die Verarbeitung personenbezogener Daten, zu der es natürlich bei Zahlungsvorgängen massenweise kommt, soll dann als im öffentlichen Interesse liegend definiert werden. Das knüpft an den Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe E DSGVO, wo also alles, was im öffentlichen Interesse liegt, ja dann auch erlaubt ist. Und da stolpert man dann schon mal drüber, weil wir ja ansonsten aus den europäischen Rechtsakten im Augenblick, vom Data Act bis zum Digital Governance Act, immer eine ganz andere Formulierung kennen, nämlich dass der Datenschutz, der bleibt vollständig der DSGVO überlassen, bleibt unberührt. Und hier haben wir auf einmal die Verarbeitungsbefugnisse, die sich viele von uns eigentlich als Regelung auch durchaus vorstellen könnten in so etwas wie dem Data Act im Augenblick, weil das ja sehr die Frage ist, wie denn eigentlich Data Act, das Datenteilen regelt, funktionieren soll, wenn auf allem, also wenn das Verhältnis zum Datenschutzrecht völlig ungeregelt bleibt. Und das ist dann zumindest doch auffällig, sodass wir also zunächst einmal diese doch völlig pauschalen und nicht näher begrenzten Verarbeitungserlaubnisse dort da den Finger drauf gelegt haben. Wir haben auch keinerlei Bestimmungen jetzt, wie denn dann eigentlich, wenn alles erlaubt ist, was denn dann eigentlich mit technisch-organisatorischen Schutzmaßnahmen ist. Da ist nur eine sehr pauschale auch wiederum Regelung dann in dem Entwurf zu finden, die deutlich hinter dem Artikel 32 DSGVO zurückbleibt. Auch für die Grundsätze, was dann für die Grundsätze der Datenverarbeitung, also für den Artikel 5 gilt, ist nicht ersichtlich. Dann wesentlich gravierender noch, es gibt keinerlei Vorschriften in diesem Regulierungsvorschlag, die einen anonymen Zahlungsverkehr gewährleisten. Es ist zwar eine direkte, so wörtlich direkte Identifizierung einzelner Bürger verboten, aber was denn direkte Identifizierung eigentlich jetzt datenschutzrechtlich heißen soll, das steht also weder in dem Vorschlag noch in den Erwägungsgründen noch in der Begründung drin. Heißt das, also es wird wohl, wenn im Umkehrschluss eine indirekte Identifizierung erlaubt bleibt, dann ist das, heißt das wohl, also dass Anonymisierung halt nicht gewährleistet ist. Und das ist ja doch dann schon ein ganz kritischer Punkt auch, wenn da die Bürger ermutigt werden, digital zu bezahlen, ohne dass sie da noch anonym bezahlen können, während nun bei der Bezahlung in Cash ja immer sicher sein können, dass das anonym bleibt. Und dann kommt halt noch hinzu, dass dort weitreichende Befugnisse der Behörden zum Zugriff wiederum auf die ganzen Transaktionsdaten dann auch vorgesehen sind, immer im Zeichen der Geldwäsche, wobei also der Anwendungsbereich dessen, was als Geldwäsche gilt, halt auch immer größer wird. Das ist ein ganz großes Thema ja auch in Europa. Ja, so dass man doch schon sich sehr die Augen reibt, was also dann auf einmal in einem solchen Regulierungsvorhaben doch alles möglich sein soll an Datenverarbeitung.
Ja, man kann sozusagen von außen betrachtet sagen, auf einmal geht's. Ne? Ansonsten, die neuen europäischen Regulierungen lassen die DSGVO unberührt, worüber wir Datenschützer ja meistens ganz zufrieden sind, weil die hohen Standards und Prinzipien des Datenschutzes eingehalten werden. Und hier auf einmal, wenn es ums Zahlen geht, wird das öffentliche Interesse ganz groß geschrieben. Du hast es schon gesagt, wir Datenschützer kommen da aus einer Denke heraus, dass wir sagen, Bargeld ist geprägte Freiheit. Also wer mit Cash, Scheinen oder Münzen zahlen kann, der zahlt in der Regel anonym. Demgegenüber sind Zahlungsströme nachverfolgbar, nicht nur für die Sicherheitsbehörden, die mit Sicherheit ein großes Interesse an diesem digitalen Euro haben, sondern eben auch die Finanzbehörden, die ja geradezu traditionell die Bürgerinnen und Bürger für Steuerverkürzer oder Steuerhinterzieher halten und deswegen mit Sicherheit auch auf diese Instrumente zugreifen wollen, dass alles so schön dokumentiert ist und auflösbar ist. Über diese direkte Identifizierung bin ich auch gestolpert. Das ist hart an der Grenze der Irreführung, was man da macht, von gesetzgeberischer Seite zu sagen, du wirst nicht direkt identifiziert, naja, dann halt indirekt. Wart ihr euch einig da im DRV oder ist das zu sehr hinter die Kulissen geschaut? Also wir Datenschützer haben das einhellig als einen unfeinen Antrag gesehen, was die Kommission da gemacht hat. Trotzdem bin ich ziemlich sicher, dass das auch sich schon durchsetzen wird auf europäischer Ebene. Das Interesse der Sicherheitsbehörden und der Finanzbehörden ist halt sehr groß.
Man fragt sich ja, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass auch so, das ist ja einfach auch handwerklich unsauber, wenn dort ein datenschutzrechtliches Thema und Anonymität, Pseudonymität von Transaktionen ist ja ein Thema des Datenschutzes, wenn dort auf einmal mit Begrifflichkeiten gearbeitet werden, die gar keine datenschutzrechtlichen Begrifflichkeiten sind, indirekte Identifizierung und ähnliches. Hinter die Kulissen geschaut aus Gesprächen in Brüssel kriegt man dann zu hören, jetzt nicht konkret zu diesem Fall, da habe ich keine Kenntnis, aber aus anderen kenne ich das. Das ist hier definitiv kommt aus einer Direktion, ich weiß jetzt nicht, kein überfragt, welches genau ist, aber es kommt aus einer Direktion, also es sind ja 27 Direktionen, die da in Brüssel wirken, aus denen sich die Kommission zusammensetzt. Und die sind alle ziemlich eigenständig und ziemlich groß. Und das kommt aus einer Direktion, die eigentlich mit dem Datenschutz gar nichts zu tun hat. Jetzt würde man ja denken, die würden mit ihren Kollegen dann aus dem DG Just, also aus dem Justizbereich, wo der Datenschutz angesiedelt ist, dann da Hand in Hand arbeiten, aber weit gefehlt, so darf man sich das nicht vorstellen. Und uns wurde kürzlich berichtet, es verhalte sich eigentlich regelmäßig so, dass an der Ausarbeitung eines solchen Entwurfs, und der hier ist immerhin auch so roundabout 100 Seiten inklusive Begründung und Ähnlichem, da sind normalerweise 2 oder 3 Beamte dran beteiligt, nicht mehr. Ja, also was irre wiederum ist, wenn man weiß, dass der Beamtenapparat der Kommission schon, ja, das ist ja schon 30.000 plus, also irgendwie versteht man es nicht so ganz. Aber es ist wohl tatsächlich so und das erklärt es dann auch, dass man immer wieder auf diese Auffälligkeiten dann auch, wo man denkt, also wie arbeiten die denn eigentlich, dann tatsächlich dort stößt. Also es ist nicht nur ein Datenschutzthema, es ist ein Bürgerrechtsthema auch im weiteren Sinne, nicht? Weil natürlich würde man sich aus bürgerrechtlicher Sicht, hat man ja gar nichts dagegen, dass man also auch neue Wege findet, auch Kleinbeträge digital zu bezahlen und auch gerne auch ohne, dass man jetzt die üblichen Dienstleister da in Anspruch nehmen muss. Das ist ja alles gar nicht so schlecht gedacht. Aber dann wünscht man sich ja schon auch Modelle, die dann eben gerade eine anonyme Zahlung auch ermöglichen. Also das ist ja nicht. Und dann wird einem natürlich, dann ist wird man natürlich sehr auch dann auch misstrauisch, wenn es dann auf einmal heißt, also es dürfte dann auch alles behördlich gesehen werden, wenn es etwa zur Aufdeckung oder Verhütung von Betrug dient, nicht? Das sind dann ja auch sehr, sehr weit gefasste Befugnisse der Strafbehörden und der Sicherheitsbehörden, die dann dadurch geschaffen werden. Mal schauen, was dabei rauskommt.
Jedenfalls sehr schön, dass der Anwaltverein da nochmal die Stimme erhoben hat und hoffen wir mal, dass das Gehör findet und entsprechend auch die datenschutzrechtlichen Prinzipien vielleicht doch etwas höher gehalten werden, auch bei diesem Thema. Steigen wir ein in unsere zentralen Themen des Podcasts. Wir beobachten ja immer wieder Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichte, die sich mit Datenschutz- und Informationsfreiheitsthemen versuchen, mehr oder weniger erfolgreich, bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht. Jetzt haben wir uns mal eine Entscheidung rausgesucht vom Oberlandesgericht Köln, das sich mit der Frage beschäftigt hat, wie sieht das eigentlich aus, wenn man sich unfreiwillig oder unverhofft als Werbetreibender wiederfindet. Nico, worum geht es in dem Fall des OLG Köln?
Im Fall des OLG Köln ging es darum, dass ein Ex-Drei-Sterne-Koch, ich bin mir nicht ganz sicher, wer es ist, habe eine Vermutung, aber bin mir nicht ganz sicher, weil es ist natürlich datenschutzrechtlich ordnungsgemäß anonymisiert. Dieser Koch fand sich wieder mit seinem Bild auf einer, glaube ich, Kaviar abgebildet, Stefan, nicht? Einer, also in der Werbung gemacht wurde. Und klagte daraufhin, zunächst beim Landgericht Köln, auf Schadensersatz. Und kriegte auch Recht vom Landgericht Köln, kriegte 5.000 Euro zugesprochen. Das war die erste Instanz. Dies allerdings auf der Grundlage 823 und ich glaube Bereicherungsrecht hatte das Landgericht Köln das gestützt. Und das OLG Köln zeigte sich nicht davon überzeugt, dass es dort 823 und bereicherungsrechtliche Ansprüche gab, aber, und jetzt kommen wir ins Spiel quasi, meinte, dass sich doch dieser Anspruch aus Artikel 82 DSGVO ergebe, wenn allerdings nicht in der geltend gemachten Höhe von 5.000 Euro, sondern auf dann nach dem Ermessen des Gerichts geschätzte 1.500 Euro. Jetzt wollen wir nicht lange über den Betrag hier philosophieren, sondern darüber, dass das ja doch ein bisschen überraschend ist, dass jetzt die DSGVO den Werbewert auf einmal kompensiert mit einer Vorschrift. Also das hätte man ja jetzt eigentlich nicht gedacht. Nicht? Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, aber bin da noch nicht so weit gekommen, ob denn das OLG, nach dem Maßstäben des OLG Köln jetzt der Herrenreiterfall, den wir alle mal gelernt haben, der Fall aus den 50er Jahren, in dem erstmalig wegen der, das war ja auch ein Fall, wo es darum ging, dass jemand in Werbung abgebildet war und sich und jetzt sagte, das kann doch nicht sein, dafür steht mir jetzt Geld zu und das erste Mal ja einen solchen Anspruch zusprach aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht als sonstiges Recht im Sinne von 823. Stefan, da haben wir doch nicht dran gedacht, als wir den 82 das erste Mal gelesen haben, an den Sternekoch oder an den Herrenreiter.
Nein, eigentlich nicht, aber du siehst, wie modern wir sind mit der Datenschutzgrundverordnung. Das ist ein Passepartout, das geht immer. Und hat mich auch gewundert, wie offen das Oberlandesgericht Köln da ist. Ich hätte gerade den Zivilgerichten eher zugetraut, dass sie sich an ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht festhalten und abarbeiten. Das haben sie hier nicht gemacht. Und zwar, wie ich finde, in der interessanten Konstellation. Sie haben ja letztlich den 82 ins Spiel gebracht, weil Sie gesagt haben, normalerweise hättest du eine Lizenzgebühr kassiert, lieber Koch, für deinen Werbeauftritt. Das setzen wir jetzt als Schaden an im Sinne von 82 und berechnen das sozusagen fiktiv, eine fiktive Lizenzgebühr. Das OLG verweist darauf, dass in der Sache nach der Beweislast zu entscheiden war, nämlich hinsichtlich der Frage, ob der Koch jetzt für diese Werbemaßnahme eine Einwilligung erteilt hat oder nicht erteilt hat. Und da meint das OLG offensichtlich, dass das zivilrechtlich von der Beweislast her eher gegen den Kläger ausgegangen wäre, aber der 82, insbesondere dann mit Verbindung von Artikel 7 der Einwilligung, da die Darlegungs- und Beweislast beim Verarbeiter gelegen hätte und da er das nicht nachweisen konnte, das blieb bis zum Schluss ungeklärt und streitig, ob da jetzt eine Einwilligung erteilt wurde für diese konkrete Werbemaßnahme, ja, ging es mit dem Verarbeiter heim. Also offensichtlich Datenschutz mit den besonderen Pflichten des Verarbeiters, auch was Nachweispflichten angeht. Er muss belegen können, dass er rechtmäßig arbeitet. Er muss das auch dokumentieren. Er muss Rechenschaft ablegen, Artikel 5 Absatz 2. Das könnte doch ganz spannend werden für die Zivilgerichte, wenn sie in den Fällen dann immer das Datenschutzrecht, insbesondere dann den 82, ziehen. Also ich finde, das ist, hätte ich nicht mit gerechnet, aber ist doch hört sich doch ganz putzig an.
Putzig hört sich an. Ja, genau, das gehört ja zu dem, das hatte ich vergessen zu erzählen, als ich über den Sachverhalt erzählt habe, gehört ja noch zu den nicht ganz unbekannten Besonderheiten des Falles hinzu, dass es streitig war, ob der Betreffende dort eingewilligt hatte oder nicht, der Koch, nicht? Und der Betreiber dort der Seiten, ja, behauptete, es habe durchaus eine solche Einwilligung in die Nutzung des Fotos gegeben und ja, und wie du sagst, dann kommt dort eine Beweislastumkehr, die das OLG Köln macht. Also ich bin nicht überzeugt davon, dass sich das durchsetzt. Man wird sicherlich auch beim 82 Fragen stellen nach dem, das ist ja im Prinzip eine Frage nach dem Schutzzweck der Norm, nicht? Ob das ein Schaden ist, der nach dem Schutzzweck der Norm ersatzfähig ist. Wir haben ja im deutschen Recht die lange schon die Unterscheidung, ich mache es mal ein bisschen platt, 6. Senat und 1. Senat, das BGH. Wenn es darum geht, dass sich jemand gegen die Verbreitung seiner Bilder wehrt, weil er sagt, das gehört nicht in die Öffentlichkeit oder dergleichen, dann geht das zum 6. Senat, weil dann ist es ein Fall der unerlaubten Verbreitung. Wenn es darum geht, dass jemand sagt, also ich mach's wirklich ganz platt jetzt, wenn sie, also ja, hat ja im Prinzip nichts dagegen, aber doch bitte nicht für umsonst, dann geht's zum 1. Senat, nicht? Das ist der Herrenreiterfall. Und hier ist es ja auch ein Fall, wo man dem Fall, also jedenfalls der Entscheidung nicht so richtig entnehmen kann und eher nicht den Eindruck macht, dass der Koch jetzt das Problem hatte, dass er da abgebildet ist, sondern er hatte, das ist ja auch ein nachvollziehbar verständliches Anliegen, gesagt, also normalerweise kriege ich für sowas Geld und jetzt möchte ich gerne hierfür auch Geld bekommen. Also er hatte im Prinzip nichts dagegen, abgebildet zu sein. Es geht dann ja weniger darum, um den Schutz des Persönlichkeitsrechts vor ungewollter Offenbarung, sondern es geht letztlich um die Kommerzialisierung des Persönlichkeitsrechts, nicht? Und dass diese Fälle, also da kann ich mir dann auch schon vorstellen, dass das der EuGH mit seinem doch sehr dann auch bürgerrechtlichen Anliegen, das er dann immer jedenfalls formuliert, wenn er formuliert zum Datenschutz, könnte ich mir schon vorstellen, dass das da auch für gewisses Missbehagen sorgt, wenn jetzt die DSGVO auf einmal die Vorschrift sein soll, nach der dann also ein Spitzenfußballer dann halt so ein übliches Honorar einklagen kann, was er kriegt, wenn er irgendwo im Zusammenhang mit einem Werbekontext abgebildet ist. Ja.
Sehe ich genauso, Nico. Ich glaube, du hast auch gut rausgearbeitet, dass das OLG Köln möglicherweise einfach einen Denkfehler begangen hat, indem es dann nämlich bei der Bemessung des Schadens nach 82 letztlich seine Überlegung zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht wieder hervorgekramt hat. Und das ist, glaube ich, nicht so ganz schlüssig. Wir legen ja großen Wert darauf, dass die informationelle Selbstbestimmung ein eigenes Grundrecht ist und dass es hier eigentlich beim 82 eher um die Frage gehen sollte, wie sieht denn der Schaden aus, der darin besteht, dass er ungefragt in sowas reingezogen wurde? Und das muss man unterscheiden von dem wirtschaftlichen oder vertraglichen Wert, der bei dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht eine größere Rolle spielt. Also das dann eins zu eins sozusagen auszutauschen. Von der Argumentation her könnte ein bisschen kurz gesprungen sein. Trotzdem, ich bin überzeugter Datenschützer. Ich finde es immer klasse, wenn die Datenschutzgrundverordnung angewandt wird, auch wenn sie möglicherweise hier ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen wird. Wir warten mal ab. Das wird nicht das letzte Wort gewesen sein in der Angelegenheit, sondern da wird noch mehr kommen. Schauen wir mal, lieber Nico, auf den nächsten Fall, den wir uns rausgesucht haben. Betrifft eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt an der Oder vom Juli dieses Jahres, also ganz frisch. Und ich muss dazu sagen, du hast diese Entscheidung schon in der CR, jetzt Oktober 23, besprochen und hast dich dazu hinreißen lassen, das ein krasses Fehlurteil zu nennen. Worum geht's in der Sache? Es geht schlicht und ergreifend darum, dass ein ehemaliger Erwerbsinteressent eines Grundstücks oder eines Gebäudes mit einem mittelalterlichen Kellergewölbe gerne in die Denkmalakte zu dem Grundstück, zu dem Objekt reingeschaut hätte. Und das ist unter Berufung auf den Datenschutz abgelehnt worden. Hier ging es um den Schutz der personenbezogenen Daten des Eigentümers, weil diese Informationen aus der Denkmalakte auf ihn zurückzuführen seien. Spätestens mittels Grundbuch würde man einen Schluss zu ihm ziehen können. Und damit seien es personenbezogene Daten und damit sei das zu berücksichtigen bei der Frage Einsichtnahme in die Denkmalakte, ja oder nein. Was hat dich konkret gestört daran? Was hältst du für überschießend oder vielleicht auch für undifferenziert an der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt?
Also man muss sich ja mal so eine Akte eines Denkmalamtes plastisch vorstellen. Ja, da hat irgendwann mal die Behörde entschieden, das ist ein mittelalterliches Kellergewölbe. Dann wird sich sicherlich in der Akte einiges zur Historie dieses Gewölbes, also zu was für einer Art Gebäude gehörte das und was ist jetzt der besondere denkmalrechtliche oder Denkmalschutzwert und warum ist das überhaupt ein Denkmal? Da wird ja so etliches darüber sich finden. Und dann findet sich sicherlich auch Korrespondenz über, also von dem, der Klage gemacht hat, ist es bekannt, dass der versucht hat, eine Baugenehmigung zu bekommen auf dem Grundstück und sie nicht gekriegt hat. Also, und dafür brauchte er eine Befreiung hier vom Denkmalschutz. Und solche Vorgänge werden auch da drin sein. Also man wird eine Mixtur da drin haben von, also sicherlich spannenden Angaben, die sich auf das Gebäude beziehen und dann sicherlich Korrespondenz, die sich jetzt auf konkrete Verfahren, die es um dieses Gebäude gegeben hat, beziehen. Das VG Frankfurt, also wir sind ja eben doch wieder bei der Informationsfreiheit auch, weil es ging um einen Antrag nach dem brandenburgischen Informationsfreiheitsgesetz, den jemand gestellt hat, also den der Ex-Eigentümer gestellt hat und das brandenburgische Gericht sagt dann mit ergreifender Schlichtheit, also das Grundstück, auf dem das Denkmal ist, das hat ja einen Eigentümer und deshalb haben irgendwie alle Informationen in der Denkmalakte was mit dem Eigentümer zu tun und deswegen sind das alles personenbezogene Daten. Also ganz egal, ob es jetzt darum geht, dass da jetzt jemand ein Verfahren geführt hat oder ob es einfach nur um die Beschreibung des Objekts geht. Und das ist natürlich, also da sind wir natürlich bei einer unendlichen Unendlichkeit des Personenbezugs, wo dann das auch ins Beliebige letztlich abdriftet. Also nur am Rande haben die auch nur nach einer Einwilligung dann gesucht in Frankfurt Oder und die gab es natürlich nicht, dass im Gesetz ja dann auch noch drin steht, also Einwilligung oder sonstige Erlaubnisse, also dass auch natürlich die anderen Erlaubnisgründe des Artikel 6, also insbesondere berechtigte Interessen hier zu prüfen gewesen wären, das haben die überhaupt nicht gesehen. Ja, also klar, der erfahrene Anwalt, der weiß, dass das ein Fall ist, da hat sich ein Gericht es leicht gemacht, nicht? Ja,
und wieder der Datenschutz als Passepartout?
Ja. Na, es ist also wenn einem Datenschutz am Herzen liegt, meine ich immer, dann kann man sowas nicht richtig finden, ja. Weil das führt natürlich dann leicht dazu, dass man sagt, also das versteht ja eh kein Mensch mehr oder das ist ja dieser bürokratische Unsinn, ja, oder also das ist ja irgendwie Universalausrede für alles, nicht? Also dann, wenn alles gleich, also wenn jedes beliebige Datum gleich schützenswert ist, dann ist es natürlich auch nicht mehr zu begründen, warum das eigentlich ein Menschenrecht ist, der Datenschutz. Nicht?
Ich meine, man kann zweigedankliche Operationen hier an dem Fall ganz schön klar machen. Das erste ist ja das Thema, wieso soll das eigentlich ein personenbezogenes Datum sein? Derjenige, der in die Akte reinschauen will, der kennt ja möglicherweise den Eigentümer gar nicht, der steht im Grundbuch und ans Grundbuch kommt er ja gar nicht ran. Das heißt, diese vermittelte Information, die den Personenbezug herstellt, wer ist denn jetzt gerade der Eigentümer dieses denkmalgeschützten Gebäudes, ist ja eine Zusatzinformation, die derjenige, der in die Akte reinschauen will, eigentlich gar nicht bekommt. Da ist die Datenschutzgrundverordnung tatsächlich ziemlich krass und unangenehm, weil sie nämlich gar nicht drauf schaut, ob derjenige, der die Informationen haben möchte, diese Identifizierung der Person vornehmen kann, sondern weil im Prinzip jedermann derjenige sein kann, der den Personenbezug herstellt und damit natürlich ja auch gefühlt der Personenbezug ausufert. Das Ganze, wer sich dafür interessiert, ist im Erwägungsgrund 26 der Datenschutzgrundverordnung nachzulesen. Da steht nämlich drin, dass es nicht nur darauf ankommt, ob der Verantwortliche den Personenbezug herstellen kann, sondern es ausreicht, dass eine andere Person, der Verantwortliche oder eine andere Person, diese Identifikation vornehmen kann. Und zum Beispiel das Denkmalamt oder einer, der den Eigentümer kennt, könnte als andere Person diese Identifizierung vornehmen. Das ist der erste Schritt, da ist das Datenschutzrecht tatsächlich weit und ausladend. Und der zweite Gedanke, da würde ich dich voll unterstützen, da hat sich das Gericht das einfach zu leicht gemacht. Pauschal zu sagen, in der Denkmalakte sind Informationen, die mit dem Eigentümer verknüpfbar sind und deswegen ist jetzt die Denkmalakte sozusagen insgesamt geschützt, geht aus meiner Sicht auch zu weit. Es gibt mit Sicherheit reine Sachinformationen, zum Beispiel die Beschreibung dieses mittelalterlichen Kellergewölbes. Und da ist es vollkommen wurscht, wer früher mal Eigentümer war oder jetzt Eigentümer ist. Da ist kein Personenbezug, nach dem zum Beispiel geforscht wird. Und dann könnte man diese Teile der Denkmalakte unabhängig von datenschutzrechtlichen Bedenken rausgeben. Wenn aber zum Beispiel in die Denkmalakte reingeschaut werden soll, um die Korrespondenz des früheren oder aktuellen Eigentümers mit der Denkmalbehörde sich anzuschauen, da läge es dann tatsächlich nahe zu sagen, doch, da geht es tatsächlich um den Schutz personenbezogener Daten und dann müsste man das einbeziehen bei der Frage, gebe ich Daten raus oder gebe ich die nicht raus. Das, was das VG hier gemacht hat, ist tatsächlich ja eine sehr pauschale Zuordnung, die dann eine überschießende Nutzung des Datenschutzarguments genutzt wird. Und das ist, würde ich dir recht geben, das ist auch für Datenschützer nicht gut. Nachher sind wir für alles verantwortlich und das halten wir nicht aus.
Es kommt noch ein weiteres hinzu, Stefan. Mhm. Jetzt mal kurz von der Informationsfreiheit da drauf geblickt. Wie läuft es denn normalerweise mit dem Einwand Datenschutz, wenn es um Informationsfreiheit geht? Dann geht das Schwärzen los. Dann werden irgendwie die Bearbeiternamen der Behörde in der Behörde und alles Mögliche, das ist sehr, sehr aufwendig und mühsam in der Behörde, dann immer alles durchzuschauen, wo sind denn Namen, die geschwärzt werden. Hier sagt ja das VG Frankfurt auch noch ausdrücklich, also nee, schwärzen reicht nicht. Ja, weil der Rest hat ja immer noch Personenbezug.
Also in der
Konsequenz würde das bedeuten, also wenn sich eine Behörde so leicht machen könnte wie in diesem brandenburgischen Fall, dann gibt's ja unendlich viele Akten, die dann komplett gesperrt werden und wo sich dann auch gar nicht mehr die Frage, da muss man sich gar nicht mehr die Mühe der Schwärzung machen. Man sagt einfach, also irgendwie ist da ja alles Datenschutz und damit braucht man nicht zu schwärzen, sondern wir geben es einfach gar nicht heraus. Das ist natürlich auch unter dem Blickwinkel in der Informationsfreiheit ist das natürlich auch crazy.
Ja, kann in dieser Pauschalität nicht stimmen. Das Argument des VG Frankfurt läuft im Prinzip darauf hinaus, den Personenbezug könnte man nur aufheben, wenn man auch den Eigentümer im Grundbuch schwärzt. Und das ist natürlich eine schlechte Idee, dafür ist das Grundbuch nicht da. Aber ich stimme dir zu, da ist relativ pauschal mit einem ganz breiten Pinsel sozusagen einmal übers Datenschutzrecht gemalt worden. Und auch das führt nicht wirklich weiter. Also genau hinschauen, differenziert auch das Argument finden. Und ansonsten leiden andere Rechte, entweder Verarbeitungsrechte, Berufsfreiheit, Eigentumsfreiheit oder wie in dem Fall die Informationsfreiheit. Kommt dann unter die Räder des Datenschutzes. Das kann auch nicht Ziel der Sache sein, dass am Ende sozusagen das Datenschutzgrundrecht, ist ein altes Thema auch bei uns, Nico, das Datenschutzgrundrecht irgendwie ein Prä bekommt oder Oberhand gewinnt. So funktioniert unsere Verfassung nicht. Da gibt's keine Grundrechte erster und zweiter Klasse. Sehr schön, Nico. Dann schauen wir noch auf unser letztes Thema.
Nochmal Köln, ne? Köln die zweite. Köln. Was konnte so einem passieren, wenn man geblitzt wurde in Köln als Autofahrer zwischen 2017 und 2022?
Ja, es konnte einem passieren, dass man berühmt wurde. Dass man nämlich sich selbst beziehungsweise sein Konterfei beziehungsweise sein Kfz-Kennzeichen auf einem kommunalen Portal der Stadt Köln wiederfand. Die betreiben ein Open-Data-Portal, was auch wieder informationsfreiheitsrechtlich ganz toll ist, dass die Kommune also versucht, möglichst viel ihrer Daten zu teilen, nach außen zu bringen. Was aber blöd war in dem Kontext, war, dass sie halt versehentlich beim Hineinstellen der geblitzten Raser vergessen haben, die Nummernschilder zu schwärzen beziehungsweise dafür zu sorgen, dass die nicht mehr identifiziert werden können. Und das ist eine glasklare Datenpanne, die da passiert ist. Übrigens standen diese zwei interessante Feststellungen. Erstens mal, 45.000 Kfz-Kennzeichen standen da auf dem Portal. Und das war nur die Ausbeute von einem Jahr. Insgesamt 3,5 Millionen Datensätze aus 6 Jahren. Meine Güte, wird da viel geblitzt. Ist natürlich eine enorme Einnahmequelle für die Stadt Köln. Das lohnt sich. Die haben dann aber auch gleichzeitig 45.000 Kennzeichen ungeschwärzt da drin stehen lassen. Und ein Jahr hat es keiner gemerkt. Kann man auch drüber nachdenken, wie intensiv das Portal genutzt wird und umgekehrt, wie genau die Stadt Köln eigentlich mal prüft, was sie da machen und ob da alles gut war. Was ist es in der Sache? Es ist eine Datenpanne, eine Verletzung der Datenschutzrechte der betroffenen geblitzten Raser. Das darf die Stadt Köln nicht. Daran knüpft die Datenschutzgrundverordnung zweierlei. Erstens eine Meldepflicht. Stadt Köln musste bei der Aufsicht Bescheid sagen, haben sie auch gemacht. Landesbeauftragte NRW hat Bescheid bekommen, wir haben Mist gebaut, hätten die Daten unkenntlich machen müssen. Und zum Zweiten eine Benachrichtigungspflicht. Das heißt, man muss den betroffenen Raser sagen, übrigens, so sorry, du hast Mist gebaut, weil du zu schnell gefahren bist. Wir haben Mist gebaut, weil wir deine Kfz-Kennzeichen ungeschwärzt ins Netz gestellt haben. Muss man Hinweise geben und benachrichtigen und auch gleichzeitig übrigens sagen, wo das Risiko ist. Also was passieren kann dem Betroffenen, also ob er irgendwelche Nachteile zu erwarten hat und wie er sich selbst persönlich jetzt am besten verhält. Das hat offensichtlich die Stadt Köln auch gemacht. Insofern, also nach dem Fehler ist das in Ordnung gewesen. Frage, welche Konsequenzen hat es noch? Die Stadt Köln hat gesagt, sie wollten jetzt lernen aus dem Vorgang. Und dieses Einstellen in das Open Data Portal automatisieren, würde ich sagen, ist eine etwas schlichte Vorstellung von Digitalisierung nach dem Motto, wenn wir einen automatisierten Prozess haben, dann passieren keine Fehler mehr. Fehler sind ja immer menschliche Fehler, also dann wird es schon besser werden, weiß ich nicht genau. Ich würde sagen, auch solche automatisierten Prozesse müssen regelmäßig gecheckt werden, um solche Fehler eben tunlichst schneller als ein Jahr rausfinden zu können. Und zweites Thema, was immer damit verknüpft ist, was für Konsequenzen hat das jetzt eigentlich für die Stadt? Ja, also möglicherweise Schadensersatz 82, wüsste ich jetzt nicht genau, wohin, also möglicherweise ein immaterieller Schaden. Wenn da jemand geblitzt wurde und, was weiß ich, seine Legende aufgeflogen ist, die er zu Hause gegenüber dem Lebenspartner gewoben hat, und der findet raus, ach, du warst aber ganz woanders, du bist nämlich geblitzt worden, etwas konstruiert. Aber dann könnte natürlich ein Schaden entstehen. Materieller und immaterieller Schaden. In der Sache würde ich sagen, da wird nicht viel kommen. Was ein bisschen schade ist aus datenschutzrechtlicher Sicht, der Stadt Köln kann man eigentlich gar nicht viel mehr auf die Finger hauen, wenn so ein Fehler passiert. Also insbesondere ein Bußgeld oder sowas kann man ihr nicht verpassen. Das haben die deutschen Gesetzgeber, Bund, Länder, einmütig beschlossen. Wenn öffentliche Stellen was falsch machen, dann ist das auch nicht gut, aber es gibt kein Bußgeld. Wie findest du das, Nico? Würdest du da gleiches Recht für alle fordern oder hast du Verständnis dafür, dass Behörden
ja, das ist ja eine deutsche Regelung. Das ist den Mitgliedstaaten überlassen worden, ob auch Behörden geboost, wie das ja immer so schön heißt, werden können oder nicht. Und die Deutschen haben sich dagegen entschieden, anders als andere europäische Länder. Und das hat man ja noch nie so richtig verstanden, warum das denn eine Sanktion sein soll, die es bei den Behörden nicht geben soll.
Naja, das war so ein bisschen das Argument, rechte Tasche, linke Tasche. Was bringt das denn, wenn eine öffentliche Stelle, der Landesdatenschutzbeauftragte, einer anderen öffentlichen Stelle, der Stadt Köln, Geld abnimmt? Es fließt nicht ins Budget des Landesbeauftragten, sondern es wird alles dann nachher wieder in den großen Topf des Landes, in den Landeshaushalt reingeworfen. Und dann ist sozusagen, das ist doch gar keine richtige Sanktion, das ist einfach nur ein Verschiebebahnhof zwischen öffentlichen Haushalten. Würde dich das überzeugen als Gegenargument?
Nee, das war natürlich immer schon widersprüchlich, weil man ja andererseits immer behauptet hat, also das Tolle an der DSGVO seien die Bußgelder, weil jetzt kriege der Datenschutz endlich Zähne. Und warum er dann aber, also da ist natürlich ein schwacher Einwand mit dem linke Tasche, rechte Tasche irgendwie, warum er dann zahnlos sein soll, wenn es um die Behörden geht. Also so ganz... Und? So ganz rund war dieses ja. Argument noch nie.
Natürlich hätte das auch einen Lerneffekt für Behörden. Ja, wenn ich denen, was weiß ich, 2 Millionen vom eigenen Budget wegnehme, das würden die sich schon merken. Und da würden sie in Zukunft genau wie ein Privater sich auch sagen, oh, ich glaube, das nächste Mal passen wir ein bisschen besser auf. Und darum geht's ja in der Sache. Ja, Sanktion, Lerneffekt, zukünftig besserer Datenschutz. Und das fällt bei Behörden einfach aus, ja, weil außer einer Anordnung oder einer Verwarnung oder sowas kann ich nicht viel machen als Aufsichtsbehörde. Insofern, ja, da Zähne zu zeigen, auch gegenüber öffentlichen Stellen, wäre manchmal gar nicht so schlecht.
Gut, du hast erwähnt, vielleicht kommt ja jemand auf die Idee, hier Schadensersatz irgendwie geltend zu machen. Ich habe bislang allerdings noch keine Pressemitteilung bekommen. Ich bekomme ansonsten regelmäßig, insbesondere von der Kanzlei Stoll, das ist eine sogenannte Dieselkanzlei, die sich seit neuestem auch ganz, ganz kräftig tummelt im Bereich des Datenschutzes. Von denen habe ich noch nichts bekommen. Also ich habe von Ihnen jetzt schon bekommen, das ist gerade mal vor einer Woche passiert, dass falls ich mal jemals im Motel One übernachte, dass man mir also Tausende von Euro dann auch verschaffen wird wegen der Datenpanne, die es dort vor kurzem gegeben hat, und bei anderem kommt auch gerne so etwas, aber bisher bin ich noch nicht darüber gestolpert, dass auch die Datenpanne in Köln jetzt zum Anlass genommen wird, doch das Artikel 82 Fass und die Massenklagen hier.
Ich meine, bei 3,5 Millionen geblitzten Rasern allein in Köln ist doch eigentlich, da müsste sich doch jemand finden, der eine Kanzlei beauftragt. Also das wäre ja wohl gelacht. Aber auch da ist natürlich die Frage, Nico, worauf setzen sich in dem Fall auch Anwaltskanzleien? Ist das der Weg, wie wir zukünftig den Datenschutz unter die Leute bringen wollen? Ich glaube, eine gesunde Mischung, für Verständnis werben, Verbesserungsvorschläge machen und dort, wo es nicht anders geht, auch mal eine Sanktion. Aber das jetzt generell sozusagen in Geld auszubezahlen, das ist nicht die Vorstellung von Datenschutz, wie wir sie in Deutschland entwickelt haben.
Kleiner Lesetipp am Ende. Darüber, ob denn eigentlich der 32 DSGVO vor allen Dingen den beteiligten Anwälten nützt oder ob er tatsächlich ein scharfes Schwert der Durchsetzung des Datenschutzes ist, diskutieren in der nächsten Ausgabe der PIN, die jetzt Anfang November erscheint, diskutieren im Streit zwei Schwergewichte, die aber von verschiedenen Seiten kommen, nämlich Tim Wibitool und Christian Solmecke. Ersterer regelmäßig auf Unternehmensseite in den 82er-Prozessen tätig und letzterer mit genauso gleichem Engagement und Stimme auf der betroffenen Seite.
Sehr schön, Nico. Da war doch heute wieder alles dabei. Die europäische Ebene kam zu Wort, der Kaviar und der Drei-Sterne-Koch, der Sinn und Unsinn des Personenbezugs und eine Panne bei der Stadt Köln. Ein buntes Programm haben wir hinter uns. Deswegen ganz herzlichen Dank, wenn Sie uns bis hierher zugehört haben. Nutzen Sie die Möglichkeit, uns ein Feedback zu geben, auch zu dieser gemeinsamen Podcast-Folge wieder. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie auch in Zukunft uns treu bleiben und unseren Rechtsstaat schätzen, so wie wir das auch tun. Ganz herzlichen Dank.
Genau, ihr braucht uns auch nicht zu loben, das tun wir dann auch schon
absolut
selbst. In diesem Sinne. Tschüss.
Tschüss.
Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.